Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem großartigen
Jan, hallo.
Und mit mir, dem Dom.
Dem anderen großartigen Dom.
Oh. Dem anderen großartigen Dom?
Ja, wir sind beide großartig.
Hättest du jetzt nicht einfach germanistisch sagen müssen, also aus germanistischer Sicht, der
ich andere
Dom großartigen?
Weglassen sollen. Ja. Nee, ich finde das gut, dass du mir auch da so Feedback gibst, damit ich mich verbessern kann. Das ist sehr großzügig von dir.
Deine Aussprache
macht dich auch so großartig, weißt du?
Genau, andere Menschen auf ihre Fehler hinweisen, das kann ich ganz toll. Deshalb bin ich Trainer geworden. Genau. Hat mir letztens noch, achso, genau, da meinte letztens irgendeiner so, ja, das ist aber jetzt ganz schön, direkt, wie du das sagst, ne? Ist so, Liebelein, ich bin kein Therapeut, ich bin Trainer.
Das habe ich letztens auch gehört, dass ein Amerikaner zu mir meinte, so, Alter, Deutsche sind so unglaublich direkt mit dem, was sie sagen. Und dass man auch, wenn man was annimmt von jemandem, so wie eine nette Geste oder so, dass man als Amerikaner mal so drum druckst, so wie, ach nein, kann ich doch nicht machen, bla bla. Mhm. Und Deutsche sind so, ja, danke. Und er meint so, wie, ja, danke. Du musst erst so tun, als ob du es nicht haben willst, damit du es dann nimmst. Du bist so, warum?
Ja, ich meinte dann auch zu der Person, ey, ganz ehrlich, ich weiß A, dass du es abkannst, ja. Zweitens, wenn du jetzt deine Liegestütze falsch machst und ich komme vorbei und sage, hör mal, deine Liegestütze sind falsch, ne? Pass auf, ich zeig dir, ne? So, natürlich kann ich auch sagen, erstmal, ich finde es toll, wie du die Schwingungen des Bodens aufnimmst.
Ich finde es toll, dass du überhaupt versuchst, welche zu machen.
Nein, so gehen wir ja gar nicht um. Aber dieses Ding, ne, ich kann natürlich erst was Positives sagen, dann was Negatives und dann wieder was Positives. Ja, ist auch okay. Das wäre dann auch in einem Trainer entsprechend gerecht. Ja, alles cool. Aber der Punkt ist einfach der, ne, ich bin jetzt dein Trainer und nicht dein Therapeut. Ja, und wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass dich vielleicht irgendetwas aus der Vergangenheit beeinflusst, dass wenn du auf einem dunklen Boden liegst, dass du die Liegestütze nicht so performen kannst. Und wir müssen das jetzt in den nächsten 6 Monaten ausarbeiten. Ja, ich bin Trainer, also sage ich dir, setz die Ellbogen enger an den Körper, mach die nicht so weit nach vorne, weil mir ist letztens wieder aufgefallen, AnfängerInnen, die Liegestütze machen, die hängen mit ihrem hängen quasi schon im Negativbereich ihrer Schulter. Ne? Mhm. Die sind teilweise über, wenn die jetzt den Arm ausstrecken mit der Schulter, nicht auf einer Linie der Schulter, die haben die teilweise nach vorne so 5 bis 10 Grad. Ne? So, und dann meine ich so, wenn ich das sehe,
die Spannung nutzen kannst,
richtig. Und dann sage ich mal so, das ist falsch, mach mal die Liegestütze so und so, ne? Weil das ist besser für dich, weil hier geht's um deine Gesundheit. Ja? Wir können das jetzt hier nicht erarbeiten, natürlich zeige ich dir, wie das geht, aber ich kann dich das jetzt nicht einfach die nächsten 20 Minuten falsch machen lassen und du hast nachher irgendwelche Schäden in der Schulter, wenn ich sehe, dass du dich irgendwie selber quasi unbewusst selbst zerstörst, ja, dann muss ich einfach sagen, pass mal auf, deine Liegestütze, das ist nicht gut, du machst dir gerade die Schulter kaputt, mach es bitte so und so. Ja, und ja gut, war danach auch okay, war jetzt keiner eingeschnappt, so, aber ja, wie gesagt, ich mag es, Trainer zu sein, dass man Dinge direkt ansprechen kann.
Ja, und selbst wenn jemand eingeschnappt ist, also ich finde, das sehe ich dann auch in dem Moment als meine, was heißt Verpflichtung an, aber als meine Verantwortung an, dann irgendwie zu sagen, hör mal, ich habe da schon genug üble Sachen gesehen, mach das mal bitte nicht so, weil sonst bist du der Nächste oder die Nächste.
Ja, und vor allem auch, wir haben ja auch Leute, einige Leute, die dann auch über 40 sind, ja, und manche sagen dann so, ja, ich habe jetzt 1-2 Jahre keinen Sport mehr gemacht, dann haben die irgendwie so auf einmal trotzdem voll den Elan, ne, geben dann ihr Knallgas, das finde ich voll geil, finde ich richtig gut, und dann fangen sie dann machen sie irgendwas falsch, und ganz ehrlich, natürlich ist es schlecht, wenn man mit Anfang 20 mit einem gesunden, jungen Körper falsche Übungen macht, ja, aber wenn du 40 bist, da werden Fehler noch schneller bestraft, ne, naja, okay. Ja, wir haben eine Frage bekommen, da wollen wir uns jetzt aber nicht so lange mit aufhalten. Gut, ihr wisst, wenn wir das sagen, wird es meistens lange. Es ging im Grunde darum, es hatte noch mal jemand nachgefragt zum Thema letzte Woche. Und zwar, ob es wirklich so ein krasser Unterschied ist zwischen einem Polizisten, Polizistin und einer zivilen Person in Bezug auf das Körperliche.
Also im Endeffekt, ich glaube auch, dass der größte Unterschied dabei ist, dass das Notwehrrecht sticht eigentlich so das meiste, was es so an Gesetzen gibt, einfach in dem Moment aus, in dem eine solche Lage vorliegt. Ne? Das heißt, in einem Moment, in dem ich quasi in der Lage bin oder mich eventuell verteidigen muss, das steht vor allem. Weil alles, was ich im Rahmen einer Notwehrsituation tue, ist ja eigentlich widerrechtlich. Ne? Also physischen
Kann
Zwang.
Kann eine Körperverletzung sein.
Genau, physischen Zwang an jemandem auszuüben, so, das ist rechtlich eigentlich geregelt, dass ich das nicht darf. Und in dem Moment, in dem
Als Zivilist.
Ja. In dem Moment, in dem eine direkte Bedrohung für mich besteht, darf ich das zu einem Maße tun, indem ich sage, okay, ich habe die Bedrohung für mich gebannt oder für andere oder für mein Hab und Gut oder, ne, da gibt es so ein paar Sachen, die ja geschützt sind. in einem Maß, in dem ich es nicht überreiße. So. Und es nicht zu überreißen ist verhältnismäßig einfach in meinen Augen, weil solange ich jetzt nicht irgendwie nachtrete, wenn jemand liegt oder ich irgendwie total schon auf Spannung durch die Gegend laufe und ich eigentlich die ganze Zeit nur jemanden suche, an dem ich es jetzt irgendwie ausüben kann, solange ihr euch wie halbwegs normale Menschen draußen bewegt, sollte das kein Thema sein, wo ihr jetzt irgendwie in eine Bedrulle kommt, dass ihr jetzt irgendwie hier in Notwehrexzess reinrutscht oder so. Die Wahrscheinlichkeit in meinen Augen ist jetzt nicht so super hoch, wenn man halt eine Situation hat, wo man sich bedrängt fühlt, man dann halt irgendwie das Ganze irgendwie abwickelt. Und da bin ich teilweise auch wirklich so, dass ich den Leuten sage, hey, auch über dieses Thema von wegen, nutzt das, ne, das schwächste, gewaltsame Mittel irgendwie, was du da anwenden kannst, da bin ich bei den Leuten auch schon sehr vorsichtig, denen den Tipp zu geben, weil sonst denken die da zu viel nach in der Situation.
Ja, dann sind wir wieder bei dem Thema Hemmung, ne?
Genau. Das heißt, da bin ich normalerweise so, hör mal, mach, was du machen musst. Wenn es gerechtfertigt ist, wird das schon gut gehen, so, ne? Mhm. So. Und dann guckt man sich aber an, was zum Beispiel im Polizeirecht da so geregelt ist, und das sind wirklich so kleinschrittige Geschichten. Allein wenn man so mal drüber nachdenkt, wie viele Steps es gibt, wenn so eine Schusswaffe gezogen wird und sowas, und wie stark das geregelt ist, wie die Einsetzung oder wie der Einsatz so einer Waffe irgendwie geregelt ist und solche Geschichten. Weil einfach der Unterschied ist, in meinem Falle bin ich dann ein Bürger, der gewisse Rechte hat und die Leute um mich herum eben auch, aber in dem Moment, in dem jemand sich übergriffig verhält, sticht das Recht, mich selber zu schützen, viele deren Rechte quasi aus. In dem Moment, in dem ein Polizist aber auf der Straße irgendwie durch die Gegend läuft und da irgendwie was regeln muss, vertritt der aber jetzt gerade das Monopol der Staatsgewalt. Da gibt es eine ganz andere Anforderung an diese Person. Mhm. Jetzt muss man da auch immer gucken, ne? Theoretisch gibt es auch immer wieder es gibt einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Das gibt es in ganz vielen Bereichen da auch, ne? Das beste Beispiel da ist immer, naja, wenn du eine Situation hast, wo eine Person irgendwie, da gab es zum Beispiel hier und da so Geschichten, wo irgendwie Polizisten in ein Haus eingedrungen sind, obwohl ihnen eigentlich der Zutritt versagt wurde. Und dann aber das Problem ist, okay, es waren drei Polizisten und ein Betroffener, und da gab es dann halt quasi drei Aussagen gegen eine, ne? Und da ist halt die Frage, okay, ne, da könnte man sich natürlich auch theoretisch gegenseitig decken. Gibt es Videomaterial und so weiter und so fort? Es gibt immer Ausnahmesituationen für solche Geschichten. Es gibt immer einen Unterschied dazwischen, wie sowas eigentlich gedacht ist und wie es dann im Endeffekt irgendwie in der Praxis ausgelebt wird. Aber in der Theorie gibt es ganz andere Anforderungen an einen Ordnungshüter als an eine Privatperson, die sich gerade irgendwie auf einem Parkplatz schützen muss. Und das ist genau das, was ich halt damit meinte. Also natürlich, das Strafmaß in der jeweiligen Situation ist natürlich auch manchmal noch ein bisschen anderes, weil du hast als Polizist vielleicht auch da vielleicht eine disziplinarische Maßnahme eher am Hals als dann wirklich ein Strafbestand. Aber auch da ist es trotzdem immer so eine Sache, wo man sich halt trotzdem dessen bewusst sein muss, dass ein Polizist mehr auf dem Schirm haben muss in seiner Funktion als Ordnungshüter, als ich jetzt, wenn ich jetzt durch die Schildergasse laufe und mich da irgendjemand anpöbelt.
Das hast du sehr schön zusammengefasst, wunderbar, also das ist einfach auf den Punkt gebracht, ne? Weil letztendlich als Polizist, wenn man dann im Grunde einen, ich sag mal, Verwaltungsakt durchführt, indem man halt in die Rechte eines Bürgers eingreift, was im Grunde ein Verwaltungsakt ist, ne? Wir sind ja auch ein Rechtsstaat, Artikel 20 Absatz 3, in dem Augenblick, wo der Staat halt in die Rechte eines Bürgers eingreift, muss das entsprechend begründet sein, ne? Und so weiter und so fort, und dann gibt es halt noch so besondere Regelungen zum Thema Verhältnismäßigkeit und Ermessensausübung beziehungsweise Verhältnismäßigkeitsprüfung im Rahmen der Ermessensausübung. Und dann ist halt dieses, ne, ist eine Maßnahme angemessen, erforderlich und geeignet. So, und all das muss dann halt so eine Person, also in Uniform, ja, muss das dann echt alles entscheiden und muss dann wirklich überlegen, geht sie jetzt vor, ne? Und dann bin ich ganz ehrlich so, da bin ich schon ganz froh, dass ich so ein Amtsschimmel war, ja, der einfach schick in seinem warmen Büro gesessen hat und konnte sich dann tagelang Gedanken machen, wenn er dann irgendwelchen Menschen wieder sinnlose Bescheide geschickt hat, ja, wie treffe ich jetzt die Entscheidung, ja, was mache ich jetzt, ne, falls das Gesetz das hergegeben hat, ne, aber das ist eine andere Geschichte, ich will jetzt nicht zu theoretisch werden, juristisch gesehen. Und ja, aber wenn ich dann wirklich in so einer brenzligen Lage bin, ne, wow, da gibt's auch sogar so ein ganz wildes Urteil, wo ein SEK, ich glaube, bei einem Motorradclub-Gangmitglied in die Wohnung wollte. Die haben sich nicht zu erkennen gegeben als Polizei.
Mhm.
Dann hat er aber aus seiner Perspektive gedacht, das wäre eine verfeindete Motorradgang.
Oder es zumindest behauptet.
Oder hat es zumindest behauptet, genau. Und hat dann durch diese Tür geschossen mit einer Waffe Und ich glaube, der Polizist ist sogar gestorben. Und wenn ich mich jetzt recht entsinne, ist das für ihn, er ist da dran gekommen, also er ist auch noch verhaftet worden, natürlich, er ist auch dran gekommen wegen dem illegalen Waffenbesitz, aber nicht wegen der Tötung des Polizisten, weil irgendwie aus seiner Perspektive das quasi ein Akt der Notwehr war, ne? Also ein ganz krasses Ding. Ich suche das mal raus und dann packe ich das mit in die Shownotes, könnt ihr gerne mal nachlesen. Aber wenn ich dann natürlich dann sowas lese, auf der einen Seite kann man es natürlich an den Kopf packen, auf der anderen Seite finde ich es natürlich auf der anderen Seite, wie gesagt, auch ein Beispiel dafür, wenn dann irgendwelche Verschwörungstheoretiker und immer sagen, ja, wir sind ja eine Diktatur und wir leben ja hier nicht in einem Rechtsstaat. Ne? Wenn ich natürlich dann solche Urteile höre, dann gehe ich schon davon aus, dass wir auf jeden Fall in einem Rechtsstaat leben, wenn solche Entscheidungen getroffen werden. Auch wenn das natürlich aus der Sicht des Polizisten und der Polizei etc. natürlich unvorstellbar ist. Vor allem, ich weiß auch gar nicht mehr, ich suche mal diese Artikel raus zu dem Fall, wie er hat nachweisen können, dass die Polizei sich nicht wirklich zu erkennen gegeben hat.
Das ist nämlich genau das, was ich daran interessant finde. Das muss entweder irgendjemand zugegeben haben, irgendwie in einem Nebensatz oder so,
ja.
Oder es muss irgendwie Videomaterial geben oder so, aber gerade das ist nämlich das Thema, was ich immer schwierig finde, wenn du halt so Situationen hast, wo dann vielleicht auch irgendwie ein Gewaltexzess von Seiten der Polizei da ist und hast aber halt 2, 3 Beamte, die sagen, nö, ist nicht passiert. Ne, ja. Oder auch bei sowas ist dann halt immer der Punkt, wo du sagst, im Zweifelsfall, wenn sowas stattfindet, war das jetzt gerade eine Maßnahme, die gerechtfertigt war aufgrund deiner Reaktion auf die polizeiliche Maßnahme. Da bist du auch so, das ist immer die Grauzone, wo dann halt extrem viel Mist passieren kann, weil man einfach sagen kann, okay, du hast jetzt quasi 3, 4 Beamte da stehen, die dann im Endeffekt behaupten, dass es ja so gar nicht passiert oder so. Das ist nämlich immer die Sorge, die ich bei sowas habe, theoretisch, weil, wie gesagt, da der Unterschied wieder zwischen Theorie und Praxis, weil, wie weißt du nach, dass die dann nachts bei dir geklingelt haben und sich nicht zu erkennen gegeben haben.
Weil die müssen ja eigentlich dann, bevor die Ramme nehmen, um die Tür aufzuhebeln, müssen die ja dann rufen, Polizei, und dann rammen die Türe auf.
Vielleicht ist es aber wirklich auch so ein SEK-Protokoll, dass sie es nicht tun und damit ist das dann direkt gerechtfertigt oder so. Vielleicht gibt es da irgendwie so ein Ding.
Ich weiß nicht. Ich mache mich da mal schlau, Leute. Ich
gucke
mal nach den Artikeln. Und okay. Also, Frage beantwortet, wunderbar.
Ja, ich finde auch immer bei dem Thema Verhältnismäßigkeit, das ist nämlich etwas, wo ich den Eindruck habe, dass viele Leute auch im privaten Rahmen damit strugglen. Du hast es jetzt gerade im Rahmen der Beamtenseite oder Perspektive da jetzt irgendwie aufgerufen. Und theoretisch gibt es diesen Grundsatz natürlich auch irgendwie in einem zivilen Kontext. Das Problem dabei ist halt immer nur, dass, ich sag mal, der Gesetzgeber oder ich glaube eher auch so die Judikative diesbezüglich von einem Polizisten mehr erwartet, dass er oder sie in der Lage ist, so eine Situation richtig einzuschätzen, als von jemandem, der im zivilen Rahmen sich einfach bewegt. Das heißt, da sind auch wiederum die Spielräume kleiner. Weil das ist immer eine Sache, die ich zum Beispiel super interessant finde, auch im Rahmen des Notwehrrechts, was eigentlich alles vom Notwehrrecht so abgedeckt ist, also welche Situation oder welche Geschichten. Und jetzt hast du gerade zum Beispiel das Beispiel genannt von dem SEK, was irgendwie bei der Bude von dem Gangmitglied klopft. Dein eigener Wohnraum, deine Wohnung ist ein super heiliges Ding reingesetzlich.
Ja, ist ja auch im Grundgesetz geschützt, ne?
So, und da merkst du halt, sobald du bei sowas irgendwie dir anschaust, okay, wie funktioniert das Ganze, sobald jemand in deinen Wohnraum eindringt, ist das, du darfst so viel in diesem Kontext. Ne, und das ist halt auch nochmal ein Unterschied zu jemandem, der dann vielleicht in der Behörde arbeitet.
Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen rumgegoogelt. Ich werde den Artikel auch hier unter dieses Dings reinsetzen. Also anscheinend haben die nicht... weil das war eine Türe, die Haustüre war irgendwie teilverglast, ja. Man konnte aber nicht da durchsehen und die haben halt versucht, anscheinend nicht mit dieser Sturmramme, mit diesem Ding das Ding aufzumachen, sondern die haben versucht, die Türe aufzubrechen. Mhm. Anscheinend leise, so wie das hier aus dem Artikel rausgeht. So, und dann hat er als Hells Angels Führungsmitglied gedacht, das wären Banditos, die irgendwas Heimtückisches vorhätten. Und das ist ja echt der Wahnsinn, dann hat der einfach durch die Tür geschossen, ja, weil er auch nicht angeblich nicht erkennen konnte, dass es Polizisten waren, weil sie sich nicht zu erkennen gegeben haben.
Ja. Stehst ja auch bei sowas nicht mit Blaulicht vor der Tür, ne? Klar.
Ja, aber das verstehe ich echt nicht, ne? Er hat halt einfach nur Aufbruchgeräusche gehört, ja. Und dann hat er das Licht im Treppenhaus eingeschaltet und dann hat er auch angefangen zu schießen. Ach so, genau. Ach, hier steht sogar... Er hätte Aufbruchgeräusche gehört, dann hätte er gerufen, verpisst euch, hat dann das Licht im Treppenhaus eingeschaltet und darauf hätten die SEK-Beamten angeblich nicht reagiert und gaben sich nicht zu erkennen.
Ja, also, gut, es gab noch genug Fenster, um...
Angeblich, so, also die Frage, ob wir das alles hat nachweisen können, aber okay. Und dann war zuerst mal, ist er wegen für 8,5 Jahre, ist er wegen Totschlags verurteilt worden. Und
aber
dann
unabhängig
ist das,
von der Geschichte?
Nee, wegen der Geschichte sollte er, aber dann ist er natürlich in Revision gegangen und dann ist das nachher bis hoch zum Bundesgerichtshof und der Bundesgerichtshof hat das komplett gekippt.
Interessant, ja.
Da steht nämlich hier, nach ständiger Rechtsprechung sei die irrtümliche Annahme einer Notwehrlage im Ergebnis ebenso zu behandeln wie ein Fall tatsächlich gegebener Notwehr. Danach müsse der gezielte Einsatz einer lebensgefährlichen Waffe zwar grundsätzlich stets zunächst angedroht und gegebenenfalls auch ein Warnschuss abgegeben werden, wenn Warnungen aber in der konkreten Kampflage keinen Erfolg versprechen, dürfte auch eine lebensgefährliche Waffe unmittelbar angesetzt werden. Dass es durch die Verkettung unglücklicher Umstände zum Tod des Polizeibeamten kam, war dem Angeklagten daher nicht anzulasten, unterstrich der BGH. Boah.
Das ist hart, ja.
Boah, natürlich ist dann die Gewerkschaft der Polizei ist natürlich komplett verständlicherweise hochgegangen.
Hast du einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen, ja.
Ja, absolut. Heiße Geschichte.
Alter, es ist zu früh.
Ja. Es ist wirklich zu früh. Okay, gut. Kommen wir jetzt, ich hoffe, die Frage ist ausführlich beantwortet worden. Aber das passt, ich schaue ganz kurz nochmal ganz zurück, das ist aber dann das passend, was dann auch der liebe Alex uns gesagt hatte, ja, auf dieser Fortbildung. Klar, das Urteil ist von 21 gewesen, die Fortbildung war 22, wo er meinte, dass das Androhen des Einsatzes einer Waffe, wenn es dazu führen würde, dass dann das Erwehren seiner Person nicht erfolgreich ist, dass man dann den Einsatz, die Androhung des Einsatzes einer Waffe, dass das nicht erfolgen muss. Das passt ja noch zu diesem Urteil.
Ich glaube auch, dabei geht es nicht darum, dass du halt sagst, so Achtung, verpisst euch, ich habe ein Gewehr, sondern es geht darum, dass du androhst, ne, es ist erkannt, ne, das eskaliert jetzt gleich. Weil da ist halt das Thema immer, und das hatte er ja auch gesagt, dass wenn ich jetzt aber zum Beispiel jemandem irgendwie androhe, so hör mal, ich habe ein Messer dabei, ich stelle dich ab, wenn du mich jetzt hier weiter irgendwie gegen die... Und dass dadurch die gesamte Situation verändert und kippt und dadurch quasi eben nicht ein deeskalativer Effekt durch Einschüchterung, sondern dann eben ein eskalativer Effekt entsteht, dass es dann auch nicht unbedingt erforderlich ist, dass ich das so ankündige. Das ist immer so ein bisschen, boah, und ich glaube, da ist ja so, weil in dem Fall, der hat einfach nur gesagt, so verpisst euch. Das war jetzt noch nicht mal so super konkret eine Drohung, aber es hat gereicht. Das finde ich interessant.
Ja, weil davon auszugehen war, wenn er es angedroht hätte und er musste davon ausgehen, weil die sich ja angeblich nicht als Polizisten zu erkennen gegeben haben, dass es jetzt verfeindete Banditos sind, die irgendeinen Anschlag auf ihn planen.
So, ja.
Genau, und dann wären die gewarnt gewesen, also wäre, boah, alter Falter.
Merkst du, es wird ordentlich kompliziert, das
absolut,
Ganze.
Absolut, aber, ne, wie gesagt, für unsere Verschwörungstheoretiker.
Nimm bitte nichts von dem, was wir gerade gesagt haben, als irgendwie rechtliche Beratung zu dem Thema, das alles
absolut
überlege. Also, wir haben auch keine Ahnung, wovon wir reden.
Aber für unsere Verschwörungstheoretiker da draußen, ihr seht, wir leben in einem Rechtsstaat. Ich guck mal weiter, ich setze auf jeden Fall diesen Artikel unter diesem Podcast. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Und zwar, das eigentliche Thema ist folgendes. Wir hatten, ja, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, Selbstverteidigung versus Kampfsport, ja. Und da haben dann der liebe Jan und ich uns heute Morgen nochmal so drüber unterhalten, dass wir halt irgendwie merken, dass man dann halt selbst im Selbstverteidigungstraining dann doch oft beim Kampfsport landet, ne?
Ja, beziehungsweise wir haben halt uns heute nochmal ein bisschen über die Workshops, die jetzt quasi, beziehungsweise Seminare, die jetzt irgendwie im September anstehen, irgendwie nochmal unterhalten und was die Programmpunkte davon sind. Mhm. Und da merkt man halt immer wieder, weil du eben gesagt hattest, dass einer der Kunden die Rückmeldung gegeben hat, so, ich möchte einen Überblick übers Große und Ganze bekommen und das dann manchmal irgendwie, wenn man eben gerade anfängt mit dem Thema und man hat hier mal eine Situation oder eine Technik gesehen, man hat da mal eine gesehen, man hat da mal eine gesehen, dann fehlt noch so ein bisschen dieses Bindeglied von wegen, okay, wie passt das alles zusammen? Weil dann hat man ja so ein Gefühl von, naja, wenn ich da angesprochen werde, muss ich Mandarin sprechen, wenn ich da angesprochen werde, muss ich Französisch reden und wenn ich da angesprochen werde, dann muss ich Japanisch sprechen oder sowas. Und du merkst so, okay, wie passt das denn jetzt alles zusammen? Wie kann ich mich denn überhaupt orientieren?
So, und das sind so klassische Täterzielgruppen,
genau,
die du gerade benannt hast, ja.
Sehr klassisch. So, und die wild rumstreifen in japanischen Gruppen in Köln.
Auf jeden Fall.
Aber das Thema dabei ist halt, es fehlt da irgendwie so ein Überblick dafür, wie das alles jetzt irgendwie zusammenpassen soll. Was hat ja alles so sehr eigene Regeln? Man hat irgendwie Dinge im Stand, man hat Dinge auf dem Boden, dies, das. Wie passt das denn jetzt alles zusammen? Und ich finde halt, ein ja, Bindeglied für all das ist oftmals irgendwie Kampfsport. Aber auch da immer wieder problematisch, wenn man sich zu stark auf eine Disziplin konzentriert, fällt das andere hinten über. Und vor allem auch, und das ist eine Sache, die mir sehr häufig auch beim Training begegnet, dass ich manchmal denke, ah, jetzt kann ich ja das und das erklären. Und es ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich dann mich da zurückrufe und gucke, okay, das würde ich so machen, wenn ich jetzt MMA kämpfen würde oder wenn ich boxe. Ist das denn auch wirklich anwendbar draußen? Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich zum Beispiel beim Boxen oder beim Kampfsport generell ganz schnell da rein verfalle, dass ich davon ausgehe, ich weiß, was so die Griffe, die Schlagmechanik, die was auch immer sein wird. Das heißt, ich weiß, ich werde es sauber machen. Ich gehe davon aus, mein Gegenüber wird es auch sauber machen und ich kann auf einmal ganz anders damit kalkulieren, was mein Gegenüber machen wird. Das heißt, das beste Beispiel ist immer, wenn ich halt Boxkombination unterrichte, was in einem Ring eine super Geschichte ist, weil ich merke, okay, ich habe hier vielleicht ein Muster gefunden bei meinem Gegenüber, jetzt sprenge ich das, indem ich das und das mache. Und dann bewege ich mich dahin und dahin und dahin und keiner dieser Schläge trifft mich und es sieht aus, als ob ich wirklich eine Reaktionszeit von wirklich Nanosekunden habe, um mich irgendwie auf diese Schläge da wie vorzubereiten, während ich eigentlich mich die ganze Zeit präventiv bewege und dann nicht getroffen werde. Und da ist immer das Thema, da hatte, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube der Badir hatte das irgendwann mal gesagt, er hat solche Leute Stinker genannt, Menschen, die reinkommen und dann wollen die irgendwie einfach irgendwie boxen. Und du merkst halt, da ist keine Technik drin, sondern einfach sehr viel Schwung, aber weil da keine Technik drin ist, sind deren Schläge etwas schwer zu callen, so, wo kommt der jetzt her?
Ja, ja, genau, weil er meinte so, wenn du jetzt mit jemandem Boxsparring machst und beide sind saubere Boxer, beide saubere Muay Thailer oder was auch immer, ja, oder selbst beim Fechten, ja, also wenn dann der andere, wenn man sich dann quasi dann im Rahmen seiner Regeln und seines Sports sauber bewegt und ist auf einem ähnlichen Niveau, dann kann man ja auch so nach ein paar Minuten, wenn man dann die Person so einschätzen kann man dann auch schon so ein bisschen nicht vorhersehen, aber schon erahnen, was jetzt für Schläge kommen etc. Und was er meint, ist halt einfach so, wenn so unkonventionelle Schläge kommen, ja, wenn auf einmal so Bewegungsabfolgen kommen, wo man gar nicht mit gerechnet hat, weil sie eigentlich aus boxerischer, also aus rein technischer Sicht absolut keinen Sinn machen.
Ja.
Sondern das meint er so, das sind Stinker. Also,
und wenn dann reicht es einfach, dass die Leute mit Schwung und Energie ankommen und dann kannst du halt, ich sag mal, bestimmt 60% der Kopfarbeit irgendwie aus dem Boxen auf einmal nicht mehr nutzen.
Ja.
Also ich würde auf der Straße zum Beispiel niemals probieren, kleine Maid-Bewegungen, so, also es gibt halt Ausnahmesituationen, aber so viele der Sachen, die ich im Boxen vielleicht tun würde, ich käme niemals auf die Idee, das irgendwie auf der Straße zu machen, weil du damit einfach Gefahr läufst, wenn dein Gegenüber einfach nur wild um sich langt, dass du da nicht koordinieren kannst, okay, wie kommt der Nächste? Und dann ergibt das keinen Sinn, um deinen Schlag aufzuladen. Und irgendwann bewegst du dich aus Versehen in den Schlag rein oder so Geschichten. Und da merkst du halt, okay, cool. Es gibt also irgendwie eine Daseinsberechtigung für das Thema Kampfsport im Selbstschutz. Und ich würde sogar ganz hart sagen, ein Selbstschutztrainer, der gar keine Ahnung vom Kampfsport hat, ist nicht qualifiziert, überhaupt über das Thema zu sprechen. Das wäre mein Take auf das Thema. Und dann hast du halt auf der anderen Seite aber den Punkt, wo du sagst, naja, aber wenn du jetzt Kampfsport unterrichtest, ergibt das auch keinen Sinn, weil erstens, das Ziel ist ein anderes, zweitens, ich rechne damit, dass mein Gegenüber koordiniert arbeitet und drittens, ich kann eventuell einige der Dinge in dem Umfeld, in dem ich gerade arbeiten muss, gar nicht umsetzen. Mhm. Ne, bestes Beispiel für mich ist immer, versuch mal in einer Menschenmenge zu boxen. Das ist scheiße schwer. Da ist viel sinnvoller, wenn du versuchst, dann in den nahen Kontakt zu gehen und vielleicht irgendwie ringerisch zu arbeiten oder vielleicht im Infight dann zu arbeiten, alles gut. Aber so, wenn ich eine große Menschenmenge habe und ich probiere so standard gerade mehr irgendwie zu boxen, irgendwie vielleicht Haken zu werfen oder sowas, das funktioniert gar nicht. Vor allem, wenn um einen herum dann irgendwie noch so eine Panik ausbricht und es wird dann alles irgendwie enger und da ist dann nicht einfach normal Boxen, ne? Und da merkt man halt, gibt viele Faktoren, die da reinspielen, in welcher Situation ich das überhaupt machen kann. Ich muss trotzdem verstehen, wie das funktioniert, weil im Endeffekt ist mein Eindruck, dass sowas wie MMA das perfekte Mittel ist, um all diese Sachen vom Verständnis her zu verkoppeln. Du hast Sachen im Stand, du hast Sachen im Clinch, du hast Sachen auf dem Boden. Geile Geschichte. Würde ich jetzt auf der Straße anfangen, 1:1 MMA zu kämpfen? Nein, aber genau deswegen heißt ja auch, oder ist so der Slogan von dem ganzen ICS-Branch hier, auch irgendwie, dass es MMA für die Straße ist, weil du sagst, okay, die Vernetzung findet auf MMA-Basis statt. Du musst genauso wie im MMA aus schlechten Positionen escapen können. Und vor allem, du musst davon ausgehen, dass dein Gegenüber eventuell was kann. Das heißt, da kommt dann wieder der Punkt rein, wo ich dann doch so ein bisschen merke, der andere bewegt sich ganz gut. Dann weiß ich, wie ich darauf irgendwie zu reagieren habe. Wenn die Person das nicht kann, wird es für mich umso leichter. Ich muss nur halt gucken, dass ich gewisse Maid-Bewegungen oder gewisse Muster vielleicht nicht so abrufe. Aber da geht es halt darum, deswegen auch der Anspruch in ICCS, dass ein Trainer in der Lage sein sollte, auf Amateurlevel wirklich brauchbar bei MMA-Competitions mitzuhalten. Das ist wichtig, das Ganze. Und da kommt auf einmal halt diese Abgrenzung von bis wohin ergibt Kampfsport Sinn und warum, ab wo nicht mehr, warum machen wir das hier so, wie wir das eigentlich machen? Weil warum geht man dann nicht einfach in MMA-Gym zum Beispiel, wenn man sagt, so, okay, ich möchte das machen?
Ja. Ja, also ich sag mal so, welche Vorteile hat man durch Kampfsport? Man hat es erfolgt eine gewisse Abhärtung, du bekommst ein Distanzgefühl, du bekommst ein Timinggefühl, du bekommst ein Gefühl für deine eigene Schlaghärte, du lernst auch einzustecken, ja, und das sind so Sachen, die sind natürlich in einer kämpferischen Auseinandersetzung sehr von Vorteil. Ja. Das heißt natürlich, wenn man jetzt, und da habe ich jetzt gleich auch ein schönes Beispiel, ja, mit dem Sohn einer unserer Trainer, ja, also wenn man dann halt, wie gesagt, keinen entsprechenden, irgendwie Straßengewalt-Kontext hat oder, ne, und dann einfach nur sauber jetzt einfach nur das in diesem Kontext lernt, ja, des Sports, und man verlässt sich auf die Regeln des Sports, man weiß, wenn man niedergeschlagen wird, dann kommt gleich der Ringarzt oder der nette Trainer, wenn man im Sparring-K.O. geschlagen wird, dann ruft er dann auch einen Onkel Doktor und alles ist gut, ja, sondern man diese Faktoren natürlich jetzt außen vor lässt und also wenn man jetzt da nicht drüber nachdenkt und man hält an diesen Faktoren fest und man lässt sich jetzt auf der Straße auf eine sinnlose Brawlerei ein, ja, und man hat aber trotzdem noch so dieses Mindset, ah, ich bin ja in so einem sicheren Rahmen, weil ich mache ja Kampfsport, das ist natürlich extrem unglücklich. Deswegen bin ich halt der Meinung, man sollte natürlich versuchen, dass man zwar diese kämpferischen Fähigkeiten sich auch gerne aneignet, aber wie gesagt, immer in einem Straßenkontext. Das heißt, auch dieses Ding, wenn es auf den Boden geht, dass man ratzfatz, das oberste Ziel ist, wieder hochzukommen. Ja,
also wenn dann, Position erstmal auch zu bekommen.
Genau, eine Position zu bekommen, sich das so zu erarbeiten, dass man schnellstmöglich wieder nach oben kommt. Und wenn man natürlich die Person dann dabei vielleicht hart trifft, vielleicht sogar K.O. schlägt, alles super, wunderbar. Aber ich würde zum Beispiel jegliche Form von Submission weglassen, wenn ich jetzt nicht gerade in einem behördlichen Kontext unterwegs bin. Ja, und das Kontrollieren und Sichern gehört mit zu meinem Job. Damit würde ich mich gar nicht beschäftigen als Zivilist.
So, das mache ich aber auch selten alleine dann. Das ist nämlich der Unterschied.
Ja, wenn du alleine als Polizist bist. Da gibt es doch dieses Video, das haben doch jetzt die Gracies rausgebracht, von einem Polizisten, der alleine ist, kein Backup hat und mit einer ziemlich resistenten Person sich auf dem Boden so rumärgert. Und dann kommt da halt ein BJJler an und supportet ihn. Mhm. Und der BJJler wusste natürlich direkt, wie man die Beine fixiert, der wusste, wie man die Hände unter Kontrolle bringt, ja, der war eine perfekte Ergänzung zu den Polizisten, ne? Mhm. Und die Gracies sind ja momentan in Amerika extrem dran, die wollen ja ihr System unglaublich gerne bei der Polizei reinbringen, damit ist natürlich auch ein großer Werbeeffekt, muss man natürlich dazu sagen, und die bieten dann auch
das
sehr
viele... Das war perfekt, das war wie gemacht
für die. Ja, genau, die bieten halt dann auch sehr viel so kostenlose Kurse für Polizisten an und so und haben auch direkt dem Typen, der den Polizisten geholfen hat, ich weiß, eine kostenlose Jahresmitgliedschaft angeboten und so weiter. Also die haben da irgendwie gesagt, boah, das ist so toll, was der gemacht hat. So. Und ja, aber wie gesagt, das ist nicht die Aufgabe von Zivilisten und eigentlich diese Skills zu haben, ne? Vor allem, wenn man alleine ist, jemanden zu kontrollieren und sichern. Ihr wisst ja gar nicht, wenn ihr jetzt am Ebertplatz seid in Köln und habt jetzt da einen runtergeknüppelt und habt den jetzt vielleicht kontrolliert und sichert den, was eigentlich schon absolute, ja, eher Gewaltfantasien jetzt sind, ja, irgendwie, die eh nicht bedient werden können, aber egal, mal angenommen, ja, dann habt ihr ja gar kein Backup im Rücken, der auf euch aufpasst. Wenn nämlich dann die Kumpels von dem Typen kommen und sagen, ja, was machen sie denn mit meinem Kumpel, und du hast kein Backup, der da auf den Füßen steht, hast ein Problem. Deswegen verabschiedet euch davon, ne? Aber dieses Ding, sich zu verstehen, wie Bodenkampf funktioniert, wie man schnell in Positionen kommt, um dann auch wieder schnell auf die Beine zu kommen, das ist natürlich ein gewaltiger Vorteil, den man natürlich hat, ja, und das ist natürlich das Wichtige, dass man dann natürlich das so lernt, wie wir es dann halt auch hier handhaben, dass wir quasi sagen, okay, wir schmeißen quasi MMA und Krav Maga zusammen, ja, am Anfang natürlich weniger, also für die ganzen AnfängerInnen, die das jetzt Ganze hören, da fangen wir natürlich mit euch ganz langsam an und haben eher noch so klassische Selbstverteidigungselemente, die natürlich auf das, was nachher kommt, natürlich schon vorab schon so einen Untergrund bilden. Also es ist jetzt nicht so wie früher beim Wing Chun, in dem einen Raum zeigen wir euch das und in dem anderen Raum sind die Leute, die mehr bezahlen, die bekommen das coole Zeug gezeigt, um Gottes Willen. Das baut schon alles aufeinander auf, aber wir holen halt alle im Basic-Bereich da ab, dass, wenn ihr das wollt, ihr da so langsam herangeführt wird in einem schönen, sicheren, angenehmen Rahmen. So. Aber was ich eben sagen wollte, ist halt ein schönes Beispiel dafür, was allerdings nämlich dann Kampfsportler für ein Problem haben, ist zum Beispiel jetzt die Person von einem unserer Trainer, der Sohn, ja, nicht meiner, sondern von einem anderen Trainer, der Sohn, ja, super jung, auch 16 Jahre alt, ist jetzt auch nicht unbedingt so der Straßentyp, ja, ist ein guter, ja, hat richtig Biss, so, war aber gestern zum Beispiel beim Training und ja, wir haben dann quasi so Preemptive Striking gemacht, so Deeskalationsgeschichten etc., ja, und alleine schon in der Deeskalationsposition, ja, wo man eigentlich die Ende offen haben sollte, wo man versucht, ruhig zu bleiben und wo man eigentlich auch versuchen sollte, jetzt der anderen Person nicht zu suggerieren, dass man irgendwas kann, um da jetzt nicht nur unnötig zu eskalieren etc. Ja, stand er halt da wie ein Boxer und wie ein Ringer. Ne? Da habe ich natürlich nachher mit ihm drüber gesprochen, ja, dass das keine gute Idee ist. Sein Vater, bei dem hat er nachher auch mal mitgemacht, also er trainiert kurz normalerweise bei uns nicht, sondern er ist in einem regulären Boxverein, Amateurboxverein und in einem, der ist beim Boxen und beim Ringen.
Nicht mehr Ringen, Boxen ist er nicht mehr.
Nicht mehr? Okay, dann ist er jetzt nur noch beim Ringen. So, schön griechisch-römisch ringen, alles super, aber der Punkt ist halt der, man sieht halt, wie er sich dann diesen rein sportlichen Habitus angewöhnt hat. So, und dann meinte ich zu ihm auch so, ey Junge, ganz im Ernst, jetzt stell mal vor, du stehst da irgendwo mit anderen Jugendlichen, hast mit denen Stress, ja, die machen schon Fäuste, stehen so in Kampfposition oder sehen so aus, als wollten sie dich ballern und du stehst auch so da, als wolltest du dich ballern und machst Fäuste und jetzt kommt auf einmal die Polizei um die Ecke, ja, und muss in einem Bruchteil von einer Sekunde entscheiden, was passiert hier gerade und jetzt sehen die zwei Typen mit Fäusten, die da sportlich voreinander stehen und denken so, ach guck mal, eine Straßenschlägerei, ja. Ist so, wenn du jetzt aber da stehst, hast die offenen Hände, ja, du kannst ja mit offenen Händen zuschlagen, ist ja scheißegal und versuchst erstmal zu beschwichtigen, jetzt kommt die Polizei um die Ecke, ja, und jetzt sehen die das, dass du die offenen Hände hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die glauben, dass du die Person bist, die angegriffen wirst, wesentlich höher. So, und du kannst ja auch, nachdem, wenn jetzt die Person dich angreift, ja, was macht, und du hast dich jetzt irgendwie erwehrt und du fällst dann in deinen, also nicht erwehrt, du fällst dann in deinen kämpferischen Modus, da kannst du natürlich auch anfangen, deine boxerischen Positionen zu machen, etc., ja, aber am Anfang, in der Kommunikationsphase, würde ich jetzt nicht hingehen, mich da hinstellen und sagen, ja, yeah, ich bin der, ne, so, guck mal hier, ich bin der Kampfsportler, das würde ich dann als, ich sag mal, problematisch ansehen, was dann nachher auch dir zum Nachteil ausgelegt wird, so, und ja, und dann meinte er auch so, ja, hast du eigentlich recht, ne? Das macht eigentlich im Grunde absolut Sinn. So. Und ja, sein Vater hat das dann nachher auch nochmal mit ihm bequatscht, ne? Aber da sieht man halt, was man dann davon hat, ja, wenn man halt sagt, ich mache jetzt nur Kampfsport und man hat keinen Straßenkontext, ja, dann ist das auch Mist. Wenn man nämlich dann nicht diesen Selbstverteidigungskontext hat, in dem man dann den Kampfsport lernt, dann passiert dir halt, ich sag mal, sowas, ja. Dann verkauft man sich nachher unglücklich auf der Straße oder man provoziert aufgrund seiner Körpersprache etc., ja. So, und nun ja, also von daher, ich bin ein großer Freund des Kampfsports, ich bin ein großer Freund der Selbstverteidigung und wenn man diese beiden Sachen hervorragend unter eine Decke bekommt, dann bin ich der Meinung, dann ist das sehr von Vorteil, ja, wenn man sich verteidigen möchte. Wenn man jetzt natürlich sagt, ja, ich möchte reinen Ringsport machen, ja super, ja.
Ich glaube auch, dass das, du hast jetzt gerade, bist jetzt mehr auf den Kontext eingegangen, in dem vielleicht eine Notfallsituation entstehen kann, in der man sowas dann irgendwie an den Tag bringen muss. Und da stimme ich dir irgendwo auch zu, dass es eine Sache ist von, naja, wenn ich halt im Kampfsport gewohnt bin, dass eigentlich jede Situation auf Eskalation hinausläuft, weil das ist halt das, was du da machst, das ist halt alles, was du da tust, dann fehlt mir vielleicht auch so ein bisschen das Vokabular, um andere Dinge da zu machen. Es sei denn, ich habe eh schon so ein gewisses Verständnis dafür, wie das läuft, ne? Da haben wir auch schon Leute kennengelernt, die auch irgendwie aus einem Kampfsport-Hintergrund kommen, die dann aber halt irgendwie genug Erfahrungen mit solchen Situationen haben, dass du einfach merkst, okay, im Zeitalter können die sich da auch irgendwie durchquatschen, es sei denn, sie wollen halt nicht, ne? Dann hast du halt beides irgendwie.
Ja, ja.
Aber auch inhaltlich, also ich sag jetzt mal auf einer technischen Ebene, auf einer konkreten physischen Ebene gibt's da in meinen Augen Unterschiede, weil zum einen muss ich halt bedenken, die meisten Kampfsportsysteme oder Kampfsportarten haben ein Punktesystem. Das heißt beispielsweise, ich kenne es jetzt am besten aus dem Grappling, gibt es auch in anderen Bereichen, du kannst auch beim Boxen nach Punkten gewinnen. Und beim Grappling ist es aber auch, wenn ich halt einmal dazu neige, mich an gewisse Spielregeln zu halten, das ist ja gerade schon angesprochen, beim Boxen, ne, nicht in die Nüsse, schöne Sache, alles schön und sauber, okay, gut, muss aber halt theoretisch dann nicht sein. Und beim anderen, oder zum anderen geht es auch darum, wie baue ich eigentlich mein Kampfsystem so ein bisschen auf oder wie baue ich so meinen Gameplan vielleicht ein bisschen auf, wenn ich beispielsweise ein total guter Kampfsportler bin, im Ringen oder im Grappeln beispielsweise. Das Problem dabei ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich so in letzter Zeit irgendwie da auch so neu noch irgendwie gelernt habe, was ich da so gemacht habe, da gibt's so ein paar Moves super geil für die Competition, ne? Mhm. Bringst die Person runter, hast erstmal irgendwie 3 oder 4 Punkte geholt, hast den Rücken geholt, wieder ein paar Punkte und zwingst die dann, es gibt so eine Nummer, da zwingst die andere Person so einen Spagat rein, ne? Die gibt's als Electric Chair und als Banana Split. Super geile Geschichte, damit kannst du den Kampf relativ schnell beenden, nach Punkten, ne? Du hast 3 Schritte genommen, die alle jeweils irgendwie ordentlich Punkte bringen.
Ja, aber mach den mal auf der Domplatte.
Genau, und ziehst dann das Submission. Erstens, mach das mal auf der Domplatte. Nummer 2, du musst halt auch da immer bedenken, das finde ich zum Beispiel immer, wenn du jemanden hast in so Positionen, wie viele Leute, die am Anfang anfangen zu grappeln, ziehen gerne Guard, also oder auch später ziehen gerne Guard. Das heißt, ich ziehe die andere Person zwischen meine Beine und versuche, die dann einzukerchen. Okay, ist immer schlecht, wenn die andere Person mich mit ihren Ellbogen weiterschlagen darf. Hm. So, und da merkt man halt, okay, coole Ausgangssituation, um von da aus viele Punkte aufzubauen und von da aus schön irgendwie weiterzuarbeiten, aber wenn ich mir das angewöhne und ich mache das draußen, das hatte ich doch auch schon mal erzählt bei meiner ersten Messereinheit, die ich hier gemacht habe. Und auf einmal ziehe ich den ich glaube, den Lukas irgendwie in schön irgendwie in so eine Guard rein, der Typ hat ein Messer. Ich bin so und rückblickend war auch so, okay, technisch interessant gelöst, würde ich nicht so machen, ne? Und so wird dir dann vielleicht auch so deine kampfsportliche Kompetenz auch so ein bisschen zum Verhängnis, ne? Da hat's ja auch erzählt, irgendwie dieses Beispiel in Brasilien von dem Typen, der quasi den Angreifer irgendwie super cool kontrolliert hat. Und dann tappt der Angreifer einfach und er lässt ihn los und danach wird abgestochen. Und denkst du auch, ja, also alles sehr wertvolle Dinge, damit ich eine gewisse Grund, also eine physische Grundbeschaffenheit habe. Abhärtung ist auch Teil dessen, das ist auch eine wertvolle Geschichte. Und eben auch so Geschichten wie, ich beherrsche mal saubere Schlagmechanik und sowas. Alles super. Nur wie gesagt, auch beim Boxen merke ich, dass da teilweise Schläge unterrichtet werden, die ich niemals mit einer unverkleideten Faust schlagen würde. Weil ich mir einfach die gesamte Mittelhand wegbrechen würde. Ne? Die sind schön verstärkt, haben dazu dann irgendwie noch einen Handschuh darüber. Das ist möglich, solange ich das in einem Ring mache, mit Handschuhen, mit Regeln und so weiter. Sobald ich das irgendwie draußen probiere, breche ich mir die gesamte Hand weg. Das ist so eine, ich weiß nicht, also da muss man halt einfach ein bisschen vorsichtig sein. Beim Ringen, gleiches Prinzip, merke ich auch immer wieder. Manchmal haben Ringer schon Probleme beim MMA, wenn sie nur aus dem Ringen kommen. Weil was ich ganz gerne merke ist, wenn ich dann jemanden habe, mit dem ich irgendwie MMA kämpfe und die Person kommt aus dem Ringen, dann merke ich vielleicht, okay, ich boxe vielleicht besser als die Person. Dann ist die Lösung des Ringers, okay, Beine schießen, umwerfen. Und dann denke ich mir so, okay, dann ringe ich vielleicht nicht so gut wie die Person, aber bin ich auf dem Boden wieder besser. Weil ich eben nicht nur versuche, die andere Person auf ihren Schulterblättern zu pinnen, das Ziel in einer ringerischen Competition, oder halt aus dem Ring rauszuschmeißen, sondern da geht's auf dem Boden weiter, ich mache Submissions. So, wenn du nicht aus dem Sambo kommst oder sowas, oder aus dem Judo, wo das dann irgendwie auch irgendwie gewohnt ist, oder halt aus dem Grappling, dann hast du die Person zwar runtergebracht und bist dann so, fuck, warum ist denn jetzt mein Arm überstreckt? Das ist ja jetzt doof, das mag ich ja eigentlich gar nicht. Und da merkst du teilweise auch eine gewisse Bindung strategisch an Regeln sorgt dafür, dass mein Kämpfen sehr stark hin zu Kampfsport und sehr stark weg von wirklichem Kampf stattfindet. Obwohl ich das andere auch könnte, wenn mir das, ich sag mal, sinnvoll vermittelt würde. Du merkst auch, wenn der Scharier hier hinkommt und Unterricht gibt, wie viel man davon auch wiedererkennt aus gewissen Kampfsportarten, auch wenn es immer irgendwie einen Twist hat. Mhm. Es ist eben nie genau das, was du irgendwie in einem MMA-Ring lernen würdest oder ausüben würdest.
Ja, mit dem, aber das Problem ist halt auch immer, dass man natürlich auch bei MMA-Sparring irgendwann in gewisser Weise limitiert ist, ne? Weil stell mal vor, der Ringer würde zu deinem Bein shooten, ja, zu so einem Single-Leg-Takedown oder sonst was, und du würdest ihm einfach mit dem diagonalen Knie voll gegen den Kopf schießen.
Darfst du beim MMA?
Macht nur keiner beim Sparring. Genau, das ist das Ding, weil wenn das Ding sitzt, ja, ist der Typ K.O., ja, hat irgendwelche Teile seines Schädels gebrochen, ja, und deswegen übt man es halt.
Du denkst dabei gerade an einen ganz besonderen MMA-Kampf, ne?
Ja.
Das Ding, wo ihm die Stirn weggebrochen ist.
So, aber das ist halt das Ding, ne? Dann shootet da einer zu einem Single-Leg- oder Double-Leg-Takedown und dann kommt da einfach mal so, ja, ein diagonales Knie rein, ne? Hat der Mario Stapel mir nämlich mal gezeigt. Meinte so, oh, weißt du, das auch eine schöne Abwehr ist.
Pau!
Bam! Und ich so, Alter, ne? Und dann meinte ich mich auch zu dem, so, ja, wie trainiert man das dann aber bitte schön im normalen Training, ja?
Gar nicht, oder?
Ja, es sind halt so Sachen, es ist genauso wie mit dem Ellbogen.
Aber ja, das meinte Mario auch, dass er deswegen die Ohren so hat. Ich dachte mich auch, das wäre ein ringerisches Ding. Er meint so, nee, wir haben einfach mal ein bisschen geshootet nach den Beinen und du lernst quasi mit der Hüfte zu parieren. Also, dass du quasi nicht nur den Arm reinhältst, sondern mit der Hüfte Richtung Kopf parierst, um dich seitlich aufzustellen und mit viel Druck Richtung Kopf zu gehen. Und er meint halt so, ja, das habe ich halt zweimal gemacht, da war das linke Ohr so. Und dann habe ich noch zweimal gemacht, da war das rechte Ohr so. Yeah. Ich dachte halt, das wäre so ein Ding, was über jahrelang ringen. Er meint so, nee, das war eine Woche Training irgendwie.
Ja, vor allem, er hat das ja auch mit absoluten Profis gemacht, ne? Ja. Hier bei, was, Matt Hatches?
Death Squad, ja.
Ja, ja, genau. Und dann hast du dann irgendwelche trockenen Ringer-Viecher und MMA-Viecher da, mit denen du die ganze Zeit rumballern kannst. Und da ist dann so ein Hüftknochen auch sehr hart. Also da ist nicht viel Polsterung drum, wenn man
genau,
so spielt.
Genau, den kriegst du direkt drüber gezogen.
Genau, da hast du direkt den Hüftknochen im Öhrchen, deinem Ohrknorpel, ja. Gut, aber wie gesagt, das ist halt immer noch so ein Ding. Ne? Das ist halt aber... Ja, also das ist im Grunde somit die größte Aufgabe, was aber immer noch nach wie vor besteht. Ne?
Größte Aufgabe ist die Abwägung, ne?
Ja, ja.
Zwischen Kampfsport und Selbstverteidigung.
Genau, richtig, absolut. Ich weiß gerade noch bei dem anderen Ding. Bei dem Ding mit der Abwehr des Takedowns. Ja, nein, aber absolut diese Abwägung. Ich habe heute Morgen echt, also wir nehmen nie wieder so früh auf. ist ja mitten in der Nacht. Nee, aber das ist also dieser Abwägungsprozess natürlich zwischen der Selbstverteidigung und des Kampfsports ist halt unglaublich wichtig, dass man da auch wirklich diesen Kontext herstellt. Aber was ich halt gerade aktuell auch wiederum merke, ist, wie viele Selbstverteidigungstrainer sich immer noch dagegen wehren, selber mal irgendwie ein bisschen Kampfsport zu machen, ja. Ich sehe auf der anderen Seite auf einmal unglaublich viele Leute, die auf einmal sagen, ja, ich habe jetzt mit BJJ angefangen, ja. Ich weiß nicht, ob unser Podcast das Ganze so ein bisschen influenced, weil da sind auch manchmal Leute bei von Mitbewerbern, wo du einfach nur so denkst, ob die unseren Podcast gehört haben. Okay, bei denen wissen wir eh, dass sie unseren Podcast hören, ne?
Ist aber auch ein Trend in den Staaten, das ist auch noch so ein Thema, ne?
Absolut, also momentan schwappt das echt drüber so. Und dann denkt man natürlich so, ach Gott sei Dank, die Leute fangen an, sich auch mit ein bisschen Vollkontakt auseinanderzusetzen und mit ernsthaftem Kampfsport, was ja dann auch super letztendlich das minimalistische Selbstverteidigungstraining auch super unterstützen kann, ne?
Ja.
Was lachst du denn gerade?
Aber man muss dazu auch sagen, also ich mache ja wirklich Competition Luta Livre, ne? Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber du kannst BJJ auch auf eine Art und Weise machen, wo das Ganze eine ziemlich kuschelige Angelegenheit ist.
Natürlich.
Und das ist der Punkt, wo ich sage, was denkst du, warum die alle anfangen zu grappeln und warum die nicht mit Muay Thai anfangen und mit diesem das? Ne? Was denkst du, warum keiner von denen ringt? Weil Ringen ist eine Sache, wo ich sage, also
ja.
Ich habe halt einfach gemerkt bei Competitions, die meisten Punkte bekommst du eigentlich für ringerische Arbeit. Verstehe ich auch nicht so richtig, aber ist halt irgendwie so. Und dann merke ich halt so, naja, im Endeffekt für mich ist Ringen mittlerweile eine richtige Herzangelegenheit geworden, weil ich das halt für die Competitions brauche und weil es auch draußen so viel Sinn ergibt. So, aber der Punkt ist halt, wenn du dann die ganze Zeit nur rumfummelst auf dem Boden, ja, da brauchst du halt auch
und dann am
Ring.
Besten noch im Gi.
Ja, genau. Und da merke ich halt so, ja, wenn gut. Ich das vermittle, ich würde sagen, mittlerweile ist mein Fokus beim Unterricht tatsächlich hauptsächlich auf dem Ring. Ne? Schlagen, wie auch immer, alles muss drin sein. Aber ich würde sagen, das Hauptding, was ich gerne im Moment unterrichte, ist halt, okay, wie kriege ich meine Position, wie kriege ich mich stabil, wie kriege ich jemanden runter? Und wie falle ich vor allem selber nicht? Und dafür musst du ringen. Dafür musst du einfach ringen. Und dann merkst du auch, so also kannst du natürlich draufschreiben, ich bin hier Blue Belt, aber dann auch wieder da, so, ne? Dann gibt's auch einen Unterschied zwischen Leuten, die sich über Competition ihre Gürtel verdient
haben.
Ne? Da, wo ich zum Beispiel auch irgendwie Luther Livre trainiere, da gibt es unter einem blauen Gurt, kriegst du gar keinen verliehen, weil die sagen, alles andere ist Kinderkacke. So. Und dann ist halt der Punkt, dann ist der Unterschied, hast du den quasi in Wettkämpfen verdient oder bist du einer von denen, die so häufig zum Training kommen? Es gibt's ja auch bei vielen BJJ-Verbänden, dass die dann einfach rüber, ich komme immer wieder zum Training, jetzt bekomme ich einen Gürtel. Da merkst du immer so, bei uns musst du in den Competitions verdienen, sonst kriegst du den nicht.
Ja. Ja, das ist natürlich eine gute Sache, ne? Aber du hast natürlich recht. Also vor allem auf
wollte
BJJ,
ich aber so reinwerfen,
ja,
einfach mal
hast
so.
Natürlich recht. Ja, aber auch da kann natürlich auch echt schwer mit zusammenhängen, ne? Jetzt sagen also, ich mache jetzt BJJ und dann machen sie da so alte Herren BJJ, ne? Da gibt es ja auch, ne? Man kann das ja auch sehr soft trainieren. Wobei das natürlich dann auch wiederum eine schöne Sache ist,
ja,
wenn man
ist
natürlich
wie Sex
älter
nach 15
ist.
Jahren Ehe, ne? So irgendwas passiert da schon, aber nicht so richtig viel.
Ja, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch, ne, wenn du 15 Jahre Ehe hinter dir hast und bist jetzt Anfang 40, hast du also keinen Bock mehr vom Schrank zu springen. Ne? So, und so ist es dann auch beim BJJ. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke das ja immer, mein Sohn und ich, mein Sohn ist jetzt auch 16, ne, und auch so Meter, über Meter 80, hat so 95 Kilo. Und ja, wenn ich mit der Maschine so rumrangel, ne,
der hat sich halt auch über das Krav-Maga-Training wirklich angewöhnt, egal wie er einen Körper berührt, da ist immer ein Pressure drin, ja. So, und wenn er dann hier dieses Crossface macht, ja, wenn du da keinen Zahnschutz drin hast, hast du das Gefühl, der vertauscht dir dein, hier dein Jochbein, ja. So, schiebt er auf die andere Seite, dass du auf einer Seite dann zwei Jochbeine hast, ne, ach, das schreibt er mir gerade.
Und wer vom Teufel spricht.
Genau. Und dann hat er wahrscheinlich seinen Namen gehört, also dass wir über ihn hören. Hat wahrscheinlich bei ihm in den Ohren geklingelt, so. Und dann merkst du halt so, boah, wenn er Knee und Belly macht, ne, ja, da macht er da schön von außen eine Darmmassage mit dem Knie, ne. So, und wenn du das natürlich nicht gewohnt bist und dann immer nur so, ich sag mal, ne, so softes BJJ gemacht hast, gut, ist natürlich auch wieder was anderes. Ne?
Bei uns halt wirklich das Thema, das fand ich auch zum Kotzen vor dem letzten Wettkampf.
Ja. Ne,
übst oder du drillst ganz explizit, das passiert übrigens im Training gar nicht, brauch dir keine Sorge zu haben. Ne? Aber so Dinge wie,
dass also du bei uns im Training passiert das.
Nee, genau. Dass du dann zum einen halt die ganze Zeit guckst, dass du den Oberkörper in einem Rhythmus komprimierst. Also entweder indem du mit dem Knie drauf gehst oder zwischen Knie und dann Seite wechselst, also die ganze Zeit drauffallen lässt und wippst. Und zum anderen halt, dass du Mund und Nase immer wieder zuhältst.
Ja.
So, das mussten wir dann eine halbe Stunde mit uns machen lassen, um uns für den Wettkampf vorzubereiten. Nur damit wir dann am Wettkampf erfahren, das ist übrigens illegal, während des Wettkampfs dem anderen ins Gesicht zu greifen. Da merkst du halt wieder, das ist wieder so der Unterschied zwischen dann Luther Livre und PJJ. Ne? Beim Luther Livre dürftest du das machen. Einfach so rein zumachen. Ne? Das darfst du dann nicht.
Ja, es kommt immer aufs Regelwerk an. Ne?
Ja, genau. Aber genau. Aber da durfte man das halt eben nicht. Ne? Da auch wieder, das hatte nämlich einer der Trainer vom Carsten organisiert, das Ganze, der Juri.
Ja.
Und da durfte halt keinen Tiefschutz. Was ich auch immer interessant finde, und halt, du durftest nicht ins Gesicht greifen. Damit fällt halt viel von dem weg, was wir da teilweise getrainiert haben.
Ja. Ja, aber gut, ganz ehrlich, kein Tiefschutz, das ist für mich auch immer sehr komisch.
Es ist vor allem, wenn du das noch nie beim Training gemacht hast, kriegst du am Anfang schon so ein bisschen Panik. Ne? Weil du bist so, und dann willst du so ein Single-Leg nehmen und du willst das Bein zwischen den Beinen pinnen, merkst so, aber wenn ich das mit zu viel Schwung mache, dann.
Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, ne? Ich meine, wir sind ja alle erwachsen, ne? Also ich habe jetzt ein ganz normales Durchschnittsgenital, ja, von meiner Größe her. Ich weiß, also und selbst da, wenn jetzt da jemand irgendwo zwischen meinen Beinen, vor allem in der Halfguard rumturnt, ja, selbst da ist das schon unfassbar unangenehm, ne? Also wenn ich da jetzt, was weiß ich, so einen Riesenlöres hätte, ja, plus die entsprechenden Cojones dazu, ja, damit der Arme gar nicht überfällt, ey. Und dann turnt mir da einer in der Halfguard rum und ich darf keinen Tiefschutz anhaben, ne? Alter Schwede.
Also es ist so eine Mischung aus, erstens, wenn du auch, und da reden wir wieder über andere kompetente yeah. Gegner, die wissen ja auch Bescheid, dass du keinen Tiefschutz anhast und die meisten davon sind dann cool damit und gucken, dass sie da quasi nicht zu nah dran über die Leiste rutschen oder so Geschichten. Der Rest davon ist Abhärtung, ne? Deswegen auch immer, ja. Da bin ich immer kein Fan von den ganzen Nummern von so, ja, hau ihm einfach in die Nüsse. Weißt du, wie oft ich schon irgendwie ein Knie in die Nüsse bekomme oder so? Und du bist so, das ist halt jetzt passiert, das ist halt jetzt kacke, aber da geht der Kampf auch weiter.
Ja gut, aber du bist ja jetzt auch auf dem Weg, ein Shaolin-Mönch zu werden, ne? Und du hast keine Schmerzen mehr zwischen den Beinen.
Ich empfinde überhaupt nicht mehr.
Sag mal so, wenn du jetzt ein ganz normaler Typ bist, ja, tut das nach wie vor weh. Ne?
Alles, es ist cool, das als Element mit drin zu haben.
Was, die Abhärtung?
Nee, dass du halt, das natürlich auch, aber Nüsse anzuvisieren, es ist nur immer schwierig, weil ich kenne das immer noch hier und da von, ich werde es gar nicht sagen Mitbewerbern, aber man kennt das ja auch teilweise das auf YouTube,
ja.
Wenn es halt so, jede Position endet damit, dass ich irgendjemand in die Nüsse trete, dann bin ich so, gut, weiß jetzt auch nicht.
Ja, nein, das haben wir ja, glaube ich, auch schon in ein paar Folgen gesagt, dass wir gesagt haben, pass mal auf, gerade mit so Schmerzreizen und auch so mit dem in die Eier treten, ihr Lieben da draußen, ne? Also verlasst euch bitte nicht darauf und habt immer einen Plan B und werdet bitte nicht über euer Selbstverteidigungstraining darauf konditioniert, dass wenn der Tritt in die Eier kommt, dass dann automatisch ihr auf der Gewinnerstraße seid. Ne? Also habt immer einen Plan B, weil die Gewinnerstraße kann trotzdem eine Sackgasse sein, ja, die vermeintliche. Deswegen bitte immer drauf, ja.
Aber ich finde, das waren weise abschließende Worte eigentlich.
Ja, finde ich auch. Guck mal, Jan hat schon keinen Bock mehr zu reden. Ich merke das schon. Ja. Das ist immer seine charmante Art und Weise, mir zu sagen, er hat genug. Ja, alles klar. Nein, aber nichtsdestotrotz, aber jetzt mal im Ernst, warum kein Tiefschutz warum eigentlich kein Tiefschutz?
Ich glaube, das kommt immer noch aus dieser Valetudo-Tradition, das ist ja draußen auch. Und der zweite
oder bei
Punkt,
der North House, dass du jemanden nicht mit ins Gesicht
hast. Das ist so ein Thema, wenn ich zum Beispiel einen Armbar ansetze oder sowas und ich habe quasi einen Tiefschutz, über den ich den hebeln kann, bricht er schneller.
Der Tiefschutz oder der Arm?
Der Arm.
Achso, ich hätte jetzt Angst um den Tiefschutz. Okay.
Weil du hast da quasi so einen richtig schönen,
einen richtigen Hebel.
So einen Hügel, über den du drüber ziehen kannst. Auch alles andere, das ist nämlich auch eine Strategie, die, wenn du halt quasi auf jemanden drauf bist, du machst Druck und du versuchst den Tiefschutz in die Person reinzurammen. Das ist auch eine Sache, die halt wirklich unangenehm ist an deinen Rippen.
Ja.
Das sind so Sachen, da muss man halt so ein bisschen das Ganze machen, damit man über sowas nachdenkt, aber dann merkt man auf einmal so, das ist schon ein geiles Werkzeug. Während einen Armbar durchzuziehen, während du da nix hast, ist wirklich tricky, Mann.
Ja, dann musst du schon über den Hüftknochen arbeiten und hoffen, dass du nicht so einen Riesenlörres hast, ne? Ja,
der Lörres ist nicht das Thema, ey.
Ja, die Eier,
Boah, ist das brutal, ja.
Gut, ihr Lieben, heute mal wieder so ein kleines Update zum Thema Kampfsport versus Selbstverteidigung, ja. Ihr seht, die Kernaussage ist jetzt aber leider wieder gleich geblieben, ne? Also wir haben unseren Standpunkt jetzt nicht so ganz verändert.
Wir bereichern
ne?
das ja immer Stück für Stück. Wir sind da wie so ein Käse, der reift, weißt du?
Genau, wir müssen die Leute homöopathisch vorbereiten, damit sie einfach in ihrem Selbstverteidigungsdasein als TrainerIn besser werden, ja.
Sie.
Genau. Und aber jetzt mal noch ganz kurz zum Abschluss, ne? Tut euch aber trotzdem Gefallen. Also mir ist persönlich aber lieber, wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr sagt, ey, ich bin jetzt über 40. Ich habe noch nie Kampfsport gemacht. Ich habe nur so zwei Tage Ausbildung gemacht zum Krav Maga Full Instructor. Ja, gibt es ja auch. Wenn man keine Ahnung hat davon, hat man natürlich folgende Situation. Dann denkt man ja auch am Anfang, okay, das ist in Ordnung. Ja, so eine Ausbildung. Dann macht man so einen Quatsch. Und wenn ihr dann aber jetzt sagt, pass mal auf, ich habe jetzt so langsam gemerkt, meine 2x2 Tage da zum Full Instructor of the World hat es einfach nicht gebracht. Ich möchte gerne noch ein bisschen tiefergehend auch lernen. Ja, dann ist meine Kernaussage jetzt aber als Trainer, ja, dann geht lieber aber zum alten Herrn BJJ, bevor ihr gar nichts macht. Ja. Weil dann lernt ihr wesentlich noch was über Körpermechanik, ihr habt leichte ringerische Elemente, wenn ihr trotzdem, auch wenn es sanft ist, trotzdem in einem guten BJJ-Training seid. Ich kann voll und ganz verstehen, wenn man über 40 ist, dass man dann nicht mehr komplett zum Vollkontakt gehen möchte. Außer man ist einfach, man kann im Grunde nichts anderes und man hat es sein Leben lang gemacht. Aber ganz ehrlich, guck dir doch einfach unseren lieben Mario an, ne? Der arme Kerl, ja. Ah, Knie, Hüfte, ich meine, der heult nicht rum, ja, der macht dann nicht mi. Aber wenn du dich da mal mit ihm unter vier Augen unterhältst, ne, der Mann ist quasi eigentlich eine körperliche Ruine, ne? Wenn man das mal so betrachtet. Obwohl er halt noch fit ist, ja, und noch tut, aber das ist ja, glaube ich, auch so.
Wenn wir da über Leistungssport sprechen im Kampfsportbereich.
Ja, ist Leistung, also das ist,
das
ja krass,
ist so,
ne?
Da sind wir alle gerade.
Wobei ich natürlich tiefsten Respekt vor unserem lieben Mario habe für das, was er da geschaffen hat.
Das ist eine ganz andere Hausnummer. Da reden wir über Black Belt, Jiu-Jitsu, da sind wir.
Wobei ich finde es halt schade, ja. Aus monetärer Sicht, ich weiß, Geld ist nicht alles, bla bla, das sagen immer nur die Leute, die
genug haben,
ja. Ich finde es halt schade, wovor wir eigentlich alle bei Mario aber größten Respekt haben sollten, das jetzt noch zum Abschluss, ich glaube, das ist dann auch mit so der wichtigste Satz, den ich jetzt noch sagen werde, ist, man muss eigentlich größten Respekt vor ihm haben, weil er mit zu denen gehört hat, die den Sport dahin gebracht haben, wo er heute ist, und traurigerweise hat er aber nie so Geld verdient wie heute, ja. Eigentlich, weil er menschlich so ein feiner Kerl ist und auch kämpferisch cool war, hätte ich es ihm eigentlich gewünscht, dass er jetzt Mitte 20 ist. Kannst du dir vorstellen? Dann wird der Millionen verdienen, ja. So, und aber dadurch, dass er halt jetzt schon, ich weiß nicht, 47 ist und das Ganze aber schon vor 27 Jahren gemacht hat,
in Japan.
Ja, in Japan, der hat in Russland M1 gekämpft, ja. Da musst du erstmal die Eier haben, dass du nach Russland fährst und machst da eine Valetudo-Veranstaltung mit. Alter Schwede, so. Und der hat so viel für diesen Sport getan und dann ist es echt schade, dass man dann natürlich da im Nachhinein, ja, eigentlich müsste man so eine Art Fonds machen. Für die Leute, die diesen Sport groß gemacht haben, dass die Leute, die heute im Grunde davon
profitieren,
dass die eine 5-10% Fee in so einen Fonds reinbezahlen und dann einfach sagen, Leute, wie so ein Stapel oder auch so die ganzen Anfänge der UFC-Leute, die ja auch nur ein Apfel und Ei verdient haben, die bekommen Betrag X als kleine Dankeschön dafür, dass die sich körperlich geopfert haben dafür,
damit, dass du jetzt Geld verdienen kannst.
Dass du jetzt Geld verdienen kannst. Ja, eigentlich sind die mehr wert als dein Manager. Okay, ihr Lieben, so, ich würde sagen, das war's. Jan, hast du noch auf dem Herzen? Ja, ich ganz viel, aber du bist jetzt fertig für heute. Ich bin auch fertig für heute. Ich würde sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und
bis zum nächsten Mal.